Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Ja, das ist ganz konkret, nämlich die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Schule stand, wo mein Kindergarten war, meine Kirche. Das ist alles im See verschwunden.
Und was ich eben viel beobachtet habe, war diese Spannung zwischen wir brauchen Einkommen, wir brauchen Zukunft und gleichzeitig wollen wir die Natur aber eigentlich schützen und wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt, dass hier jetzt eine Mine eröffnet wird. Wir würden viel lieber andere Alternativen finden, zum Beispiel durch nachhaltigen Tourismus oder Landwirtschaft.
Wie es wirklich bei den Menschen ankommt, das ist noch nicht ausreichend.
Zugegeben, es hört sich gerade nicht danach an, aber wir haben uns in Deutschland darauf verständigt, dass wir klimaneutral werden wollen. Das heißt, ein Abschied von den fossilen Energien hinein in die Elektrifizierung mit erneuerbaren, nachhaltigen Stromquellen. Doch wie gelingt diese Transformation auf gerechte Art und Weise, ohne dass Menschen zurückbleiben, wie in den Braunkohlerevieren, die dicht machen müssen, ohne dass Menschen, Tiere und natürliche Ressourcen ausgebeutet werden? Wir wagen den Vergleich zwischen der Lausitz in Brandenburg und Ecuador, das vom Erdölland in ein Bergbauland umgewandelt werden soll. Wir freuen uns, dass Sie Helmholtz Talk, Wissenschaft und Politik im Gespräch hören. Mein Name ist Julia Fissmann und ich bin gespannt auf meine Gäste. Josefina Lehnen, Sozial- und Kulturanthropologin und Politikwissenschaftlerin. Sie war bis Juli 2025 Fellow am RIFS. In ihrer ausgezeichneten Masterarbeit in Entwicklungsstudien von der Universität Oxford hat sie einen Volksentscheid gegen den Ausbau des Bergbaus in Ecuador untersucht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und ich begrüße herzlich Wolfgang Reuk. Er ist Mitglied des Landtags Brandenburg und ist stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
Einen wunderschönen guten Abend und danke für die Einladung.
Seit 2014 sind Sie Sprecher für den Bereich Umwelt- und Klimapolitik. Seit 2020 leiten Sie den Sonderausschuss Lausitz, um den Strukturwandel in der Lausitz zu begleiten. Und Sie sind studierter Förster und vor allen Dingen ganz wichtig für unser Thema gebürtiger Lausitzer.
Also das ist auch korrekt.
Mit so einem gewissen Stolz gehen Sie wahrscheinlich an dieses ganze Strukturwandelthema. Deswegen auch gleich die erste Frage an Sie. In der Lausitz sind noch 3 Braunkohletagebaue in Betrieb. 2038 soll Schluss sein. Wie schauen Sie auf den anstehenden Strukturwandel?
Also nachdenklich schon erstmal, weil es doch viele Verwerfungen gab in den 90er Jahren und die Menschen damit immer noch im Hinterkopf, mindestens im Hinterkopf umgehen. Aber auch mit Freude, weil wir jetzt schon wissen, wie die Landschaft in der Zukunft aussehen wird und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Und wie man auch die Dinge, die der Bergbau als Wunden geschaffen hat, dann heilen kann. Und das erfüllt mich dann auch mit Freude und mit Stolz.
Können Sie mal gleich ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie eben diese Wunden geheilt werden können, die der Bergbau eben in die Landschaft gerissen hat?
Ja, ganz konkret direkt bei mir, weil ich bin durch den Bergbau heimatlos geworden. Also da, wo meine Schule war, mein Kindergarten, die Kirche, ich bin getauft und konfirmiert, wo mein Freibad war, wo im Prinzip ganz viele Erlebnisse der Jugend waren, ist dann eine Grube gewesen bis 1999 mit Wunden, wo man dann am Rand stand, auch schon beim Abriss dieser ganzen Gebäude, wo man Tränen in den Augen hatte. Und dann ist das durch vieles Zutun von ganz vielen Menschen ein wunderbarer See geworden mit herrlicher Wasserqualität. Mittlerweile auch zum Baden freigegeben und zum Bootsfahren freigegeben. Und im nächsten Jahr ist es dann auch so, dass man von meinem See, also vom Großreschner See, bis zum Senftenberger See, den es schon über 50 Jahre gibt, auch aus einer Kohlengrube heraus, mit dem Boot fahren kann und dabei noch 2, 3 weitere Seen durchfährt. Und das ist quasi ein Abenteuerland, wenn man so will.
Wie heißt der Ort genau, den es jetzt nicht mehr gibt?
Also das war Großrheischen Süd als Teilort von Großrheischen. Und früher waren es getrennte Orte, da war es dann Bückchen. Bückchen ist sorbisch, kommt vom Buche. Dann hat sich da ganz viel Industrie angesiedelt, ist immer größer geworden mit viel, viel mehr Menschen. Wir haben am Ende, es war die größte Umsiedlung in der DDR, fast 4000 Menschen umgesiedelt.
Wahnsinn. Und deswegen ist Ihnen auch, dass Sie sich für den Strukturwandel in der Lausitz einsetzen, eine Herzensangelegenheit.
Ja, das fing sogar schon viel, viel früher an. Mein Vater war Bergmann, auch in diesem Tagebau sogar. Der hat quasi ja durch sein Zutun mit seinem Vaterhaus abgerissen. Und ich habe mich bewusst nicht dafür entschieden. Es gab ja ganz viele, die das Gleiche gemacht haben wie die Eltern. Ich bin Förster geworden, weil ich eben diese Wunden wieder heilen wollte, auch innerhalb der Familie.
Wahnsinn. Josefina Lehnen, Sie haben vor allen Dingen in Ecuador eben genau diese Wunden in der Landschaft auch gesehen und dazu auch geforscht. Was denken Sie, wenn Sie das jetzt hören, diese ganz persönliche Geschichte von Herrn Roig? Also er spricht ja von Wunden bei den Menschen und eben in der Landschaft.
Ja, ich finde das erstmal total beeindruckend und berührend, sozusagen diese persönliche Geschichte zu hören. Vielen Dank fürs Teilen. Und es erinnert mich auch sehr daran, was ich in Ecuador gesehen habe während meiner Forschung. Also ich habe sowohl zu der Amazonas-Region geforscht, wo eben Erdöl gefördert wird und auch indigene Gruppen sehr stark davon betroffen sind. Also verschmutztes Wasser, was sie sozusagen nicht mehr benutzen können, Konflikte innerhalb der Gemeinschaften, innerhalb der Familien, Zerstörung der Lebensgrundlagen, all diese Auswirkungen von der Erdölförderung, worunter sie schon seit den 1970ern auch leiden. Gleichzeitig aber auch die Wunden von dem beginnenden Bergbau, der eben jetzt in Ecuador ganz, ja, seit den 1990ern erst sozusagen aufgebaut wird. Ecuador bewegt sich jetzt gerade von dieser Erdölförderung hin zu mehr Bergbau und zu sehen, dass sozusagen die Wunden die gleichen bleiben, obwohl der Rohstoff anders ist, ist auf jeden Fall sehr berührend und aber auch sehr inspirierend zu sehen, wie die Menschen vor Ort versuchen, entweder diese Wunden zu heilen. Also es gibt auch Versuche von den indigenen Gruppen, die Gebiete zu renaturieren und wieder aufzubauen, aber es ist sehr schwierig sozusagen in der Zusammenarbeit mit dem ecuadorianischen Staat, beziehungsweise eben auch versuchen, dass sozusagen gerade keine neuen Wunden geschaffen werden, in dem Sinne, dass sie Volksentscheide organisieren und versuchen, rechtlich dagegen vorzugehen, dass nicht noch weiter Erdöl gefördert wird, beziehungsweise neue Minen eröffnet werden.
Sie haben das ja gerade sehr eindrücklich beschrieben. Also das Ziel ist es, Ecuador von einem Erdölland in ein Bergbauland umzuwandeln. Aber was soll da sozusagen geschürft werden? Also was wird da gehoben an Schätzen?
Also Ecuador ist ein bisschen anders als viele andere lateinamerikanische Länder, hat jetzt keine großen Reserven an Lithium, wie zum Beispiel in Chile und Bolivien. Da geht es vor allem um Kupfer, Gold, Silber. Genau, aber es ist sozusagen die Frage danach, was existiert überhaupt auch, beschäftigt sozusagen die Bergbauindustrie sehr. Also es gibt sozusagen Vermutungen, dass zum Beispiel doch Lithium gefunden werden kann. Also sozusagen die ganze Anden-Cordillera, also die ganze Andenregion soll jetzt erforscht werden, auch mit Mitteln von der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Genau, um sozusagen noch mehr Rohstoffe zu finden und sie abzubauen.
Mhm. Nun bedeutet Strukturwandel beziehungsweise sozial-ökologische Transformation ja auch, dass man eben neue Arbeitsplätze schafft, weil alte wegfallen. Ist das nicht aber auch ein Anreiz für die Menschen in Ecuador?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, was sie sehr beschäftigt hat. Also sowohl in der Erdölförderung fallen Arbeitsplätze weg. Und gleichzeitig sozusagen gibt es dann dieses Versprechen, dass der Bergbau neue Arbeitsplätze schaffen kann. Dadurch, dass die räumlich getrennt sind, also die Erdölförderung sozusagen vor allem im Regenwald ist und Bergbau vor allem in den Andenregionen, ist das sozusagen kein direktes, du verlierst den Job und bekommst einen neuen in der Bergbauregion. Und was ich eben viel beobachtet habe, war diese Spannung zwischen, wir brauchen Einkommen, wir brauchen Zukunft und gleichzeitig wollen wir die Natur aber eigentlich schützen und wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt, dass hier jetzt eine Mine eröffnet wird. Wir würden viel lieber andere Alternativen finden. Zum Beispiel durch nachhaltigen Tourismus oder Landwirtschaft, also auch so ähnlich, wie Sie das schon beschrieben haben, dass der See eröffnet wurde und dass man sozusagen die unglaubliche Biodiversität und die unglaubliche Natur, die Ecuador an sich schon hat, besser ausnutzt, zum Beispiel für Tourismus. Das waren dann so die Alternativen, die sozusagen gesucht worden sind, aber eben auch nur so begrenzt möglich sind aufgrund der strukturellen Hindernisse.
Also in der Lausitz geht es natürlich auch ganz stark darum, eben wirtschaftlich zu sein und auch Arbeitsplätze zu schaffen. Wodurch sollen Arbeitsplätze geschaffen werden in der Lausitz?
Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir auch durch die Politik und durch dieses Strukturgeld anschieben. Einmal im industriellen Bereich, also alles, was mit erneuerbarer Energie zu tun hat. Auch die LEAG, also der große Bergbautreibende, will ja ganz viele Energiekraftwerke in die Lausitz setzen, was auch sinnvoll ist, weil dort die Leitungen da sind, von Speicher bis Photovoltaik und Wind, möglicherweise auch Wasserstoff. Und dann haben wir ja das Glück gehabt, dass in Cottbus ein großes Bahnwerk hinkommt mit über 1200 Arbeitsplätzen im Industriebereich und eben auch gut bezahlt, weil es geht nicht um Arbeitsplätze schlechthin, sondern es geht auch um gut bezahlte Arbeitsplätze. Und das, was wir jetzt auf die Reihe bringen, das ist zwar was ganz anderes und das wird auch nicht der Baggerfahrer da einen Job finden, das muss man anders lösen, ist ja die 4 Milliarden Euro, die wir investieren, um in Cottbus eine Medizinuniversität hinzustellen. Und die wird aber allerdings ganz viel nachziehen. Also es kommen ja dann Menschen hin, der Ehepartner geht in die Uni und der andere muss dann was anderes machen. Also da wird auch eine Belebung stattfinden, was natürlich dann auch im Handwerksbereich, im Dienstleistungsbereich dann für Arbeitsplätze sorgt.
Das Problem wird doch aber sein, dass es einen Fachkräftemangel sowieso schon gibt und dass der sich natürlich noch verstärkt. Wie denken Sie, dort Fachkräfte hinzubekommen?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wir in Cottbus ja jetzt schon im Umweltbereich, im Baubereich viele Menschen ausbilden, teilweise auch in englischer Sprache ausbilden, die in der Regel nicht so auf so eine große Resonanz im Lausitzer Bereich treffen und wenig Firmen finden, wo man sich in Englisch auch unterhalten kann und dadurch dann eben weggehen und wir die eben ausbilden. Das ist ein Punkt, der muss verändert werden. Dann, ich hatte heute eine Schulklasse, 6. Klasse, also 12-Jährige, denen habe ich natürlich allen gesagt, dass die hier bleiben sollen in der Lausitz, dass sie hier alle Chancen haben und mal ihre Eltern befragen sollen, wie es in den 90er Jahren aussah. Und wenn sie weggehen zum Studieren, möglichst wiederkommen und einen Partner gleich mitbringen, weil die Demografie wird uns irgendwann, macht sie eigentlich jetzt schon, ziemlich in die Parade fahren. Also das sind so die Ansätze Werbung. Wir haben auch eine, kann man sagen, die ist vielleicht ein bisschen angestaubt, muss noch ein bisschen besser werden. Wir haben ja auch eine Werbekampagne für die Lausitz organisiert aus den Strukturmitteln Krasse Lausitz. Und da wollen wir schon auf unser Gebiet aufmerksam machen. Und mit meinem Ausschuss waren wir auch in Nordrhein-Westfalen, um zu gucken, wie die das da machen. Und das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man im Landtag von Nordrhein-Westfalen den Imagefilm von der Lausitz guckt und alle gucken.
Aber was
macht Wärmung? Also das macht schon genau. Was mit einem. Ja, genau.
Glaube ich. Aber was ist so krass an der Lausitz?
Ja, also dass wir werden zukünftig Energieregion bleiben. Wir wollen nach wie vor Strom erzeugen und zwar mehr als für den Eigenbedarf, weil wir damit natürlich auch Wertschöpfung generieren. Möglichst wollen wir auch ganz viele Industrien betreiben mit grüner Energie. Die BASF soll Windräder kriegen, speziell grüne Energie, um Produkte dazu erzeugen zu können. Und dann alle anderen Maßnahmen, Gesundheitsregion über unsere Universität, aber wir haben ja darüber hinaus noch eine Hebammenausbildung, wir haben möglicherweise demnächst eine Pharmazieausbildung. Also das ganze Spektrum wird aus Pflege, in der Pflegebereich können wir auch wissenschaftliche Pflege ausbilden. Also auch da sind wir gut aufgestellt. Und dann natürlich alles, was mit Tourismus zu tun hat. Also die Seen bei mir da in der Ecke sind ja nicht die einzigen. Es werden weiter Seen entstehen, auch wo jetzt noch der Tagebau Jenschwalde ist, werden zukünftig mal 3 Seen entstehen. Und zwischendurch Wald und Feld. Also auch Agrarprodukte werden weiterhin angebaut oder angeboten. Und natürlich auch Holz, was mich natürlich besonders freut.
Als Förster. Wir sprechen gleich nochmal über die Details. Josefina Lehnen, Sie hatten eben gerade in Ihrem Beitrag erwähnt, die Volksentscheide sozusagen von unten. Können Sie da nochmal uns ein bisschen erzählen, wie eben die Akzeptanz war und wie es zu diesen Volksentscheiden gekommen ist? Interessant ist ja, es gab eine Verfassungsänderung 2008 in Ecuador, die eben dazu führte, dass es Volksentscheide geben kann und dass die Natur an sich auch ein eigenes Recht bekommen hat. Also man klagen konnte im Namen der Natur im Grunde genommen. Können Sie uns noch mal ein bisschen was über diese Volksentscheide erzählen?
Die Volksentscheide fanden 2023 statt, also jetzt vor ungefähr 2 Jahren. Und es waren zwei zu unterschiedlichen Themen und auch auf unterschiedlichen regionalen Ebenen sozusagen. Der erste war eben der Volksentscheid zum Yasuni. Der Yasuni ist ein Nationalpark im Amazonas-Regenwald und hat eine ganz, ganz lange Geschichte von indigenen Kämpfen gegen sozusagen die Erdölforderung. Also dieser Volksentscheid spezifisch hat eine Geschichte von fast 10 Jahren, wurde immer wieder blockiert und fand dann aber sozusagen sehr überraschend doch statt, und es war für ganz Ecuador das erste Mal auch, dass ein nationaler Volksentscheid durchgeführt wurde. Und der, mit dem ich mich vor allem beschäftigt habe in der Masterarbeit, das war der zu Bergbau, das war im Choco Andino, also in den subtropischen Wäldern von Quito, also von der Hauptstadt in den Anden. Und das war sozusagen das erste Mal, dass ein regionaler Volksentscheid stattfand, der gegen die Erweiterung von Bergbaukonzessionen ging. Und da haben sozusagen ganz Quito abgestimmt, also um die 2 Millionen Menschen. Und genau diese Verfassung ist eben super spannend und auch ein großes Instrument, was von sozialen Bewegungen genutzt wird. Also es war sozusagen auch aufgrund von indigenen und sozialen Bewegungen, dass überhaupt diese Volksentscheide, auch die Rechte der Natur und ein indigenes Konzept, das Buen Vivir heißt, also das gute Leben, überhaupt eingebracht worden sind in diese Verfassung. Und das sind sozusagen Konzepte, die seitdem genutzt werden von verschiedenen Akteuren für unterschiedliche Interessen auch. Also auch der ecuadorianische Staat hat schon versucht, dadurch mehr Bergbau zu legitimieren, indem sozusagen gesagt wird, wir nutzen die Rohstoffe für ein gutes Leben für alle. Also es sind auch sehr ambivalente Konzepte in dieser Verfassung, aber in dem Fall wurde es sozusagen von sozialen und indigenen Bewegungen genutzt von unten, um ihre Vision von einer anderen sozioökologischen Transformation durchzusetzen. Also zu sagen, wir wollen nicht mehr Erdölförderung, aber wir wollen jetzt auch nicht übergehen zum Bergbau, weil sozusagen der generelle Kontext ist, dass Ecuadors Erdölreserven zu Ende gehen. Sie haben auch ungefähr 10 Jahre. Und sozusagen ist eben diese große Frage, was kommt danach? Und der ecuadorianische Staat versucht zu sagen, okay, wir stellen auf Bergbau alles um, aber es bleibt sozusagen bei diesem extraktivistischen Modell. Und die Volksentscheide waren eine Form zu sagen, wir wollen etwas anderes.
Vielleicht auch diesen Gedanken übertragen auf die Lausitz. Welche Auswirkungen hat jetzt der Strukturwandel, also der Bergbau an sich, die Geschichte des Bergbaus und in der Lausitz, aber jetzt eben auch der Strukturwandel und alles das, was kommen wird, auf die Menschen? Wie fühlen die Menschen sich auch mitgenommen in der Lausitz?
Also im Moment herrschen immer noch vor Verlustängste und teilweise auch Unwissen über das, was passiert. Obwohl die Kräne stehen, zum Beispiel beim Bahnwerk oder auch an vielen anderen Orten. Es steht auch an den Plakaten immer dran, wer was baut und warum das gebaut wird. Aber es wird vielfach achtlos dran vorbeigefahren und es wird gar nicht mit diesem Strukturwandelgeld in Verbindung gebracht. Wir machen regelmäßig so eine Jugendstudie und auch die jetzt in diesem Jahr abgelaufene Befragung, immer bei einer Berufsmesse von Jugendlichen, hat gezeigt, dass die meisten Jugendlichen davon noch nichts gehört haben. Wenn sie was gehört haben, stehen sie dem immer noch hauptsächlich negativ gegenüber und sehen absolut überhaupt nicht die Chancen. Und das ist ein Punkt, der noch intensiver bearbeitet werden muss. Wir haben auch darüber diskutiert, wie man noch besser an die jungen Leute rankommt. Haben wir noch ein paar Fragezeichen in den Augen. Aber diejenigen, die schon einen neuen Job haben aufgrund dieser Strukturmittel, die merken das natürlich und erzählen es offensichtlich noch nicht ausreichend weiter. Und was Beteiligungsformate betrifft, wir haben ja unsere Sitzungen in der Lausitz regelmäßig, letzte Sitzung war in Herzberg, die nächste ist in Cottbus, und reden darüber. Und dann ist es ja so, wenn eine Kommune einen Antrag stellt oder auch jemand anderes, entscheidet ja die Wirtschaftsregion Lausitz, in welche Werkstatt gebe ich das. Und das hat natürlich nicht mit einer Autowerkstatt zu tun, sondern sitzen Menschen, die über diesen Antrag entscheiden. Und das sind Menschen aus der Region, teilweise ganz normale Bürger, aber auch Verwaltungsleute, teilweise auch Ministeriumsleute, die das Projekt durchdiskutieren und eigentlich diesen Anspruch der Beteiligung auch erfüllen. Schließen wirklich bei den Menschen ankommt, das ist noch nicht ausreichend.
Darf ich an der Stelle kurz nachfragen, welche Rolle da die LEAG spielt, auch gerade in den Entscheidungsprozessen? Also die Lausitz Energie AG war ja auch in vielen Strukturen LEAG-MitarbeiterInnen eben nach wie vor in den Gremien sitzen, über Gutachten auch mitentscheiden. Das ist ja so ein bisschen ein Vorwurf auch, ne, dass es da so eine Kontinuität gibt, die vielleicht zu Interessenkonflikten auch führen kann.
Also beim direkten Strukturwandel sind sie nicht beteiligt, da sind sie auch nicht dabei. Es sind eher Gewerkschaften dabei, die natürlich auch eine Nähe zu LEAG haben. Aber da sind sie nicht beteiligt. Aber beteiligt sind sie natürlich daran oder haben Einfluss, wenn sie in die Kommunen gehen und sagen, wir stellen euch zwar jetzt wieder die Landschaft her nach der Kohle, das wird Wald und das wird Feld und da wird ein See. Und da stellen wir jetzt Windräder hin und da stellen wir jetzt Photovoltaikanlagen hin. Da gibt es natürlich irgendwie Geld auch für die Kommune, aber nicht jeder ist davon begeistert. Das ist der eine Einfluss. Und der andere Einfluss ist fast noch schwieriger, weil da nicht direkt jemand was davon hat. Als die Flächen den Bauern oder auch den Förstern weggenommen wurden, war es bei den Förstern, das habe ich selbst gemacht als Förster, immer so, dass wir gesagt haben, wir verkaufen nicht. Wenn ihr die Fläche haben wollt, müsst ihr uns Ersatzflächen geben. Das haben die auch gemacht. Bei den Bauern war es in der Regel so, dass es so Absichtserklärungen gab, dass die Flächen hinterher wieder zurückgegeben werden, damit die Bauern auch Eigentum haben, mindestens aber pachten können. Wenn jetzt überall Photovoltaikanlagen stehen oder Windräder stehen, dann sorgt das natürlich für Frust. Und da ist die LEAG dann schon beteiligt, weil da gibt es Menschen im Hintergrund, die natürlich auch Gewinne erzielen wollen und diejenigen, die da vorangehen, die müssen das den Bauern oder auch den Kommunen in dem anderen Fall erklären. Und das macht auch unsere Arbeit schwer.
Das hört sich ein bisschen an, wie die Geschichte wiederholt sich. Ich denke da so ein bisschen an die Nachwendezeit.
Ja, und daran fühlen sich ja ganz viele erinnert, ne? Also die sagen jetzt, ich habe jetzt hier gerade mein Leben aufgebaut, deswegen sind leider Gottes ja auch die politischen Verhältnisse so, wie sie sind. Und jetzt kommt ihr schon wieder um die Ecke und wollt mir das alles wegnehmen. Und dagegen wehre ich mich jetzt. Ne? So, und dann kreuze ich das eben so an, auf dem Wahlzettel. Das ist leider Gottes noch eine Schwierigkeit, die ja mit vielen, vielen Hintergrundgesprächen und Diskussionen wir versuchen auch zu in die richtigen Kanäle zu lenken. Das versuchen wir auch, aber es ist ein mühsames Geschäft.
Josefina Lehnen hat jetzt gerade aus Ecuador von den Volksentscheiden gesprochen. Wäre das zum Beispiel, jetzt zu spät wahrscheinlich, aber wäre das zum Beispiel auch ein Beteiligungsmodell gewesen? Sehr riskant natürlich, aber um mehr Bürgerbeteiligung hinzubekommen?
Ich weiß es nicht, ob dann der Bürger zur Wahlurne gegangen wäre, wenn man das dann so organisiert hätte. Ich gehe mal davon aus, so war es, wie eine ganz normale Landtagswahl oder so. Ob dann die Abstimmungen so gelaufen sind. Also ich habe es ja selber schwer, wenn ich ankündige, dass ich irgendwo hingehe und lade den Bürger ein. Naja, dann sind manchmal 5, manchmal 10. Das ist auch so diese Bringeschuld des Bürgers selber, also dass ich selber mich auch mal erkundige, wie wird denn mein Leben in 10 Jahren sein? Das fehlt noch ein bisschen, da müssen wir noch irgendeinen Anreiz finden, dass der Bürger dann eben auch kommt und sich darüber informiert.
Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Genau, weil das waren auch Probleme bei dem Volksentscheid, also sozusagen dieses Wissen überhaupt erstmal zu generieren, dass der stattfindet und auch Wissen über die Natur und den Choco Andino, dass der Teil von Quito ist. Also sozusagen die Menschen in der Stadt Quito hatten noch nie davon gehört oder waren noch nie dort. Und was sozusagen die Kampagne dann organisiert hat, waren so Wochenenden, wo sie in sehr dicht bevölkerten und auch sozial schwächeren Vierteln zu Besuch waren und dann haben sie Früchte aus dem Choco Andino mitgebracht oder es gab Kinderschminken und Theater und sozusagen dieses ganze Thema irgendwie auf verschiedenen Arten näher gebracht den Menschen. Also nicht nur durch Informationsstände, also es gab auch so ein Quiz, aber auch eben durch, ich kann jetzt hier meine Frucht aus dem Choco Andino probieren. Ach, der liegt ja nur irgendwie 1 Stunde von meinem Haus entfernt. Dann fahre ich doch da mal hin. Und das war dann sozusagen der zweite Schritt, dass sie ein Festival organisiert haben, wo sie alle Leute aus Quito, also aus dem urbanen Quito eingeladen haben und gezeigt haben, was der Choco Andino alles hat. Also es gab dann Besuche von Wasserfällen und ganz viele Produkte, die ausgestellt worden sind. Leute konnten ihre Kunst zeigen, die sie dargestellt haben. Also es war sozusagen so ein Versuch, einerseits diese Stadt-Land-Brücke zu schließen, Und aber auch eben Wissen über den Choco und über den Volksentscheid zu generieren und eine Verbindung aufzubauen zwischen diesen Menschen und dem Ort an sich und dem Wert auch, der dieser Ort hat. Mhm. Und genau, das hat sozusagen dann am Ende auch funktioniert, also weil die der Volksentscheid hat dann gewonnen, aber trotzdem, also woran ich mich auch erinnert habe, als sie gesprochen haben, so diese internen Verwerfungen oder Konflikte darüber, wie das aussehen soll und bestimmte NGOs und Stiftungen haben dann diesen Volksentscheid besonders organisiert und haben dafür auch Gelder bekommen und andere bauen zum Beispiel nicht und dann gab es sozusagen Konflikte innerhalb der Region, warum bekommt ihr jetzt diese Gelder und wir nicht, was passiert gerade überhaupt, wir sind irgendwie nicht Teil davon. Genauso, das ist auch, glaube ich, sozusagen in Ecuador eine große Gefahr für diesen Volksentscheid gewesen oder ist auch immer noch eine Gefahr dafür, wie damit jetzt weiter umgegangen wird. Und auch, dass das sozusagen in so rechtspopulistische Strömungen dann übergeht, kann man eben auch in Ecuador vor allem beobachten. Also die aktuelle Regierung ist eine rechtsautoritäre, neoliberale Wirtschaftselite und es geht sozusagen sehr darum, Bergbau auszubauen und viele machen dann auch mit, eben weil dieses Argument für Arbeitsplätze und was kommt nach dem Erdöl so stark ist und sie sich eben abgehängt fühlen von diesen anderen Bewegungen, die versucht haben, den Volksentscheid durchzubringen. Also ich sehe da einige Parallelen zu verschiedenen Erfahrungen in der Lausitz, obwohl ich sie jetzt ja nicht so gut kenne, aber von dem, was sie erzählt haben.
In der Tat, da gibt's eine direkte Parallele. Vielleicht auch die Frage so direkt, wie die AfD dann auch in den Kommunen, in der Lausitz versucht mitzudiskutieren, reinzugehen in diese vielleicht auch Interessenkonflikte.
Also ich habe ja gar nichts gegen, als Demokrat ist das auch logisch, gegen kritische Opposition. Also auf Fehler hinweisen, die passieren bei dieser Umgestaltung, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich will mal so ein Beispiel nennen, was bei uns so die AfD macht. Also wir haben bei der LEAG so um die 7000 Arbeitsplätze. Und dann hat ja unser Ministerpräsident in der Nachtsitzung dieses Bahnwerk organisiert mit 1200 Industriearbeitsplätzen. Es ist finanziell immer noch eine Differenz so von fast 1.000 Euro im Monat, ne? Also von den Lohnmöglichkeiten. Aber es sind Industriearbeitsplätze, gewerkschaftlich organisiert und entsprechend betriebsratsmäßig und was nicht alles. Dann fing das Werk an zu laufen. Wir haben das sogar noch dann so organisiert, dass die Ausbildung der LEAG mit der Ausbildung der Bahn kooperiert hat, dass die gleichen Lehrlinge hatten, sodass sie die hin und her schieben konnten, so wie sie gebraucht werden. Und dann wurden die ersten Stellen ausgeschrieben beim Bahnwerk und dann ging das los. Und dann haben sich plötzlich Meister oder andere Mitarbeiter von Kfz-Firmen dort beworben, von Möbelzentren, die es bei uns gibt, von allen möglichen anderen, haben sich dort beworben, weil es durchaus ein bisschen mehr gab. Und dann war wieder das Bahnwerk schuld. Wie kann man mit öffentlichen Mitteln da so ein Bahnwerk hinstellen? Das verdirbt ja unsere ganze Struktur, unsere Handwerkerstruktur und das geht überhaupt nicht. Ne? Also so ist das dann umgeschlagen. Und das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, weil manche doch gesagt haben, ach so, mit so vielen Leuten will ich gar nicht arbeiten, ich will wieder zurück in meine kleine Firma. Aber erstmal war das Geschrei groß. Ne? Also erst waren die 1200 Plätze viel zu wenig, geht gar nicht, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und nachher waren sie aber viel zu viel, weil sie eben in dem anderen Bereich, klar, wenn man 2 Euro mehr die Stunde verdient, dann gehe ich dahin. Ne? Man lebt nur einmal und das zieht sich durch bis zur Rente. Dann sind eben Leute weggegangen. Hat Druck ausgeübt auf andere Firmen. Und dann war es eben auch wieder falsch. Ne? Also, aber wir können damit leben. Wichtig ist, dass die Stadt Cottbus damit leben kann und was wir aktuell auch merken, dass die umliegenden Städte, also auf der nordöstlichen Seite Peitz, auf der südwestlichen Seite Treptow, davon profitieren, indem sie doch Häuser, die so angeboten werden, über den Markt relativ schnell verkauft kriegen und Leute sich auch wieder ansiedeln.
Was ich in dem Zusammenhang auch kurz fragen wollte, war, ich hatte heute noch mal kurz die Nachrichten gelesen und so ein bisschen diese Diskussion zwischen der Ministerin Katharina Reiche gesehen und Brandenburg, dass es eben um neue Gaskraftwerke ging. Ich glaube, das hatten Sie auch kurz erwähnt. Und dass Frau Reiche die vor allem in den Süden Deutschlands legen will und Brandenburg aber gesagt hat, so nein, wir wollen auch eins für die Lausitz. Und mich hat es kurz verwundert, weil das sozusagen gegen mein Verständnis von dem Strukturwandel auch als sozial-ökologische Transformation und weg von fossilen Energien ging.
Was denken Sie darüber, dass Gaskraftwerke dann in der Lausitz gebaut werden sollen?
Also erstmal ist es so, dass wirklich der Verdacht bei uns besteht, dass alle Gaskraftwerke, ich glaube 13 oder so, sollen es wohl bundesweit bloß werden, das waren mal ursprünglich 20, in den Süden von Deutschland gehen. Und wir versuchen da wirklich festzuhalten, weil es am Ende auch Industriearbeitsplätze sind. Aber weil ja auch die Beschäftigten selbst zu dem Kraftwerk in Jenschwalde sagen, wir würden das gerne als Innovationskraftwerk erstmal mit Gas, vielleicht später mit Wasserstoff betreiben, um diese Sicherheit zu haben. Ne? Also wir können sicherlich mal 2-3 Stunden mit einer Dunkelflaute oder mit Windflaute oder so abdecken. Aber 14 Tage geht aktuell überhaupt nicht. Das heißt, dann muss irgend so ein Kraftwerk einspringen, um einfach für Strom zu sorgen, damit alle unsere Dinge, die wir so jeden Tag brauchen, da rede ich ja nicht mal vom Handy, aber man kriegt ja ohne Strom nicht mal Benzin aus dem Tank, also aus der Tankstelle. Ne? Also auch dafür braucht man Strom, damit all die Dinge funktionieren. Und deswegen sind wir sehr daran interessiert, also mindestens eins von diesen 13 in die Lausitz zu kriegen, wohl wissend, dass die vielleicht 80% des Jahres nicht arbeiten, ne? Weil das Wind und Sonne abdeckt. Aber diese 20% sind eben so wichtig, dass wir so ein Werk haben wollen.
Mhm. Könnte man vielleicht auch anders lösen?
Ja, im technischen Moment eben nicht. Ne? Also ich habe jetzt selber wieder in eine Kommune gehabt, wo die Gemeindevertretung gesagt hat, also bei uns hier kommt kein Batteriespeicher hin. Ja, so irgendwo müssen die Dinger stehen. Und ob das wirklich der letzte Schrei ist, diese Speicher, die ja nun auf kleinem Raum viel Strom speichern sollen, in der normalen Batterievariante. Es gibt ja auch so Salzgeschichten und so alles Mögliche. Technisch ist man vielleicht, oder ideenmäßig ist man vielleicht schon weiter, aber die technische Ausgereiftheit fehlt noch. Und solange das nicht funktioniert, ist wirklich so ein Kraftwerk das Einzige, was man hat. Und dann brauchen wir das. Auch unsere Firmen müssen ja mit Strom arbeiten.
Noch ein Einwand?
Nee, ich habe auch nur wieder an sozusagen die Energiekrise in Ecuador gedacht, als ich das gehört habe. Also da, das war dadurch bedingt, dass eine Dürre geherrscht hat und Ecuador viel Energie, wenn nicht aus dem Erdöl, dann aus
Wasserkraft
bekommt. Mhm. Genau, und dann aber eben durch die Klimakrise nicht genug Regen gefallen ist und die Wasserkraft ausgefallen ist und das dann zu dieser monatelangen Energiekrise geführt hat, wo eben 16 Stunden pro Tag kein Strom war für einen Großteil des Landes. Und genau, klar, das ist eben auch eine Ebene, die in Ecuador diskutiert wird, so woher bekommen wir unsere Energie.
Vielleicht können Sie einen kleinen Ratschlag auch noch geben als Wissenschaftlerin, Frau Lehnen. Also Herr Roig hat jetzt gerade eben über die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes gesprochen und dass eigentlich Geld da ist. Das Interesse fehlt noch an vielen Stellen, die Beteiligung, daran könnte man eben auch noch arbeiten. Was wären so Ihre Vorschläge aus den Erfahrungen vielleicht auch aus Ecuador?
Also ich glaube, ich teile auch die Einschätzung, dass Volksentscheide ein sehr spezifisches Mittel sind, das nicht in allen Kontexten genutzt werden kann. Das hat eben in Ecuador eine andere Basis gehabt. Aber genau, ich glaube eben, diese sehr partizipativen Elemente sind trotzdem super wichtig. Und also das hatten wir jetzt ja auch schon öfter besprochen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie zurückgelassen werden oder nicht mitgenommen werden, dass das eben diese Ressentiments noch weiter anfacht oder schürt. Genau, das heißt, ich glaube, ich würde einfach nur bestärken, was Sie auch schon angesprochen haben und versuchen, durch verschiedene Formate, die vielleicht auch ein bisschen out of the box erstmal sind, wie zum Beispiel diese Wochenend-Events, die organisiert wurden von der Kampagne, die ganz viele verschiedene Elemente kombiniert haben, wo man auch erstmal eigentlich gar nicht so unbedingt die Verbindung gesehen hat, aber sie ist dann durch diese Erfahrung geschaffen worden, ob das jetzt eben Theater oder Kinderschminken war, dass so vielleicht das noch eine andere Verbindung schaffen kann für die Menschen zum Strukturwandel. Ich glaube, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, auch weil Sie gerade die finanziellen Mittel angesprochen haben, dass das eben ein sehr großer Unterschied ist zu den Kontexten im globalen Süden, dass eben keine finanziellen Mittel existieren und die Menschen vor Ort sich eben durch sehr viel rudimentärere Mittel helfen müssen und überlegen müssen, wie können wir sozusagen diese Vision gerade umsetzen oder auch irgendwie sie bekannt machen. Also ich sehe eben sehr viele Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen und Orten, die eigentlich erstmal keine Verbindung anzeigen, wenn man jetzt denkt, so Ecuador und Lausitz, wo ist da die Verbindung? Aber ich glaube halt, dass trotzdem es Regionen sind, die unter diesen Prozessen erstmal marginalisiert werden und wo es sehr wichtig ist, mit Gerechtigkeitsperspektiven ranzugehen und zu sagen, wie schaffen wir das, dass die Leute hier aufgefangen werden und dass hier mitgedacht wird. Und aktuell beobachte ich eben, dass sozusagen diese globale Südenperspektive in der globalen Diskussion nicht so viel Raum bekommt und diese Komplexität nicht so wahrgenommen wird. Deshalb genau, versuche ich sozusagen durch dieses Beispiel von Ecuador ein bisschen darauf zu zeigen, was da so passiert und was da vielleicht auch für sehr spannende und neue und innovative Ansätze gegeben sind, die vielleicht klar nicht immer in allen Kontexten so umsetzbar sind, aber trotzdem inspirierend sein können für andere Regionen.
Das ist fast ja ein Aufruf, auch ein Festival zu machen in der Lausitz. Gibt es ja auch jetzt bald wieder.
Das Lausitz-Festival, das ist ja auch am Anfang stark in der Kritik gewesen. Da haben wir auch nachgesteuert, auch mit dem Ausschuss oder mit Mitgliedern des Ausschusses. Weil ja, viele, viele Festivalteilnehmer, also nicht die Besucher, sondern die wirklich Aufführenden, nicht aus der Lausitz kamen und so das so ein bisschen an der Lausitz vorbeiging. Dann haben wir ja auch noch so ein Festival von unten, die Wilde Möhre, die ja schon vorher existiert hat in der Lausitz und die im Prinzip auch durch Strukturmittel unterstützt wird. Auch das ist ja ein Punkt, wo erstmal diejenigen aus der Lausitz was davon haben, aber das ist ja mittlerweile so bekannt, dass auch ganz vielen, ich habe da Autonummern von ganz Deutschland gesehen, teilweise darüber hinaus, ganz vielen Leuten auch genutzt wird, um hierher zu kommen, ne? Und um die Lausitz eben auch bekannt zu machen. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, wir haben ja auch zwei Top-Theater, Cottbus und Senftenberg. Ich muss mal mit den Intendanten reden, vielleicht kann man auch ein schönes Stück mal irgendwie inszenieren, was sich so direkt mit dem Strukturwandel befasst und wo man noch ein paar mehr Leute abholt. Ich kann ja durchaus noch mal werben für die Lausitz. Hier steppt der Bär, hier ist was los. Das ist krass interessant, wie es mal in der Zukunft wird, wie es jetzt schon ist. Und wer Lust hat, soll hierher kommen. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann sich erholen. Wir haben tolle Theater, wie gerade erwähnt, weitere Kultureinrichtungen. Also kommt her.
Ja. Das war der Werbeblock. Vielen, vielen Dank, Wolfgang Roig, Mitglied des Landtags Brandenburg für die SPD und Vorsitzender des Sonderausschusses Strukturentwicklung in der Lausitz. Ihnen noch alles Gute für die nächsten Jahre und für den weiteren Strukturwandel und tolle Festivals und Theaterpremieren mitten im Bergbaugebiet. Schön, dass Sie dabei waren.
Ganz herzlichen Dank und danke für die Einladung.
Und herzlichen Dank auch an Josefina Lehnen, Sozial- und Kulturanthropologin und Politikwissenschaftlerin, ehemaliges Fellow am RIFS. Vielen, vielen Dank für dieses Wagnis, die Lausitz mit den Erfahrungen von Volksentscheiden in Ecuador zusammenzubringen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und öffnete Horizonte. Vielen Dank.
Vielen Dankeschön. Dank auch.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ Potsdam. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.